Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Stefanie Knacke zum Thema Mehr Alltag im Ergo-Alltag. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Zuhörenden, willkommen zu einer neuen Folge bei Klinisch Relevant mit ergotherapeutischen Themen. Ich habe heute eine fantastische Gästin bei mir, Stefanie Knacke. Sie ist ergotherapeutische Kollegin von mir und wir kennen uns, jetzt muss ich mal gerade so grob überschlagen, schon fast einen Großteil meines Berufslebens. Also 15 Jahre bin ich jetzt Ergotherapeutin und wir kennen uns bestimmt seit 10 Jahren. Könnte das passen?
Länger, glaube ich. Ich habe geguckt, der erste Kurs, den wir zusammen gemacht haben, war 2014.
Ah, krass. Ja, dann ist es deutlich länger. Also, wir kennen uns schon ziemlich lange. Das heißt, ich kenne einen Anteil von Stefanies Expertise. Und bevor wir so richtig ins Therapeutische wieder einsteigen und worum es eigentlich heute so gehen soll, machen wir ja wieder den gemeinsamen Check-in. Und du darfst mir mal eine Frage zwischen 1 und 6 nennen.
2.
Die 2. Die 2 ist heute, du darfst den Satz vervollständigen, ich bin im Flow, wenn.
Ich bin im Flow, wenn mich Themen sehr interessieren.
Okay. Frage Nummer 2 oder Satz Nummer 2, deine Zahl.
6.
Eine Eigenschaft, die du gerne zusätzlich hättest.
Geduld. Geduld wäre toll.
Cool. Nummer 3.
5.
Die 5. Wenn du deinen jetzigen Beruf nicht hättest, wärst du?
Also, ich vielleicht Grundschullehrerin? Ja, vielleicht.
Jo, okay. Vielen Dank schon mal für die 3 kleinen Einblicke. Und ja, dann würde ich dich bitten, stell dich doch einmal kurz den Zuhörenden vor. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht so einen kleinen Einblick in, warum bist du jetzt nicht Grundschullehrerin, sondern eigentlich Ergotherapeutin?
Ja, also ich bin ja im Gegensatz zu dir schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt, oh Gott, wie alt werde ich? Oh, ich werde dieses Jahr 55 und habe dementsprechend schon recht viel gemacht. Und wie die meisten aus meiner Altersgruppe bin ich jetzt nicht direkt zur Ergotherapie gekommen. Ich habe erstmal was studiert. Ich habe tatsächlich Medizin studiert bis zum Ende des Physikums. Und Medizin fand ich toll, aber viele Sachen im Arztberuf fand ich nicht toll. Und deswegen habe ich dann eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht. Ja, und dann habe ich auch angefangen zu arbeiten und habe aber auch im gleichen Jahr schon an diesem allerersten nachqualifizierenden Studiengang für Ergotherapeuten in den Niederlanden an der Hochschule Zuid teilgenommen. Genau. Ich habe die ganze Zeit auch dabei gearbeitet. Ich habe dann in einer Praxis gearbeitet und ja, ich bin dann irgendwann 2005, glaube ich, als Mitinhaberin in diese Praxis eingestiegen und seit Januar 2024 führe ich die Praxis alleine. Genau. Okay. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, weiß ja, Fortweiterbildung, ja. Koop-Therapeutin, Koop-Instruktorin, all solche Sachen.
Genau. Und jetzt im Prinzip als Rolle Praxisinhaberin oder alleinige Praxisinhaberin. Und der Grund, weshalb ich auf dich zugekommen bin ja und gesagt habe, oh, ich möchte mal mit dir einen Podcast aufnehmen, ist ja im Prinzip eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren ergeben hat, dass wir als ErgotherapeutInnen ein immer klareres Berufsbild ja für uns definieren können. Und wir da natürlich auch verschiedene Entwicklungen mitgehen. Wie präsentieren wir dieses klarere Berufsbild oder wie wird das für Klientinnen, wie wird es für Leute, die bei uns in die Praxis kommen, auch ad hoc sichtbar eben das, was wir eigentlich tun. Wir beschäftigen uns mit dem Alltag unserer Klientinnen oder die beschäftigen sich mit deren Alltag und wir unterstützen und entwickeln Strategien dazu mit ihnen. Und dann hattest du die Chance ja, deine Praxis zu erweitern. Und ich bekam mit, wie du erzähltest, dass du deine Praxis erweitern kannst um einige Räumlichkeiten und die Idee hast, diese Räume im Prinzip auszustatten mit einem, ja, mit ganz viel Alltag im Prinzip, also mit einer ganz gewöhnlichen Wohnung, um dann dort mehr Alltag in den Alltag zu bekommen. Das heißt, mehr Alltag in unseren beruflichen, therapeutischen Alltag und wirklich eine Art oder eine Wohnung ausstattest, wo wir ganz, ganz klare Alltagsbetätigungen, die eben in diesen Räumlichkeiten stattfinden können, wie Küche, Badezimmer und so weiter, stattfinden lassen kannst als Therapieinhalt. Und dann habe ich, glaube ich, sehr zeitig danach gefragt, ah, lass uns mal einen Podcast aufmachen dazu. Und so gesagt, nein, ganz vorsichtig, ich möchte erst noch Erfahrungen sammeln. Noch nicht,
genau.
Es ist gerade erst das Sofa aufgebaut und der Schrank steht. Und noch kann ich gar nicht so viel Tolles darüber erzählen. Ich muss da erst noch gucken, wie alles funktioniert. Und jetzt freue ich mich, dass heute dieser Tag ist. Deswegen berichte uns mal, was ist da bei dir in deiner Praxis entstanden?
Ja, also bei mir ist etwas entstanden, was wir leider auch eben unterschiedlich benennen. Also ich nenne das immer unsere Therapiewohnung. Das heißt auch bei den Kolleginnen Therapiewohnung. Aber als ich da mal mit der Idee kam, da haben das alle Menschen, die nicht ErgotherapeutInnen sind, nicht verstanden. Deswegen habe ich dann so eine Umfrage, da, also erstmal geht es um Wording gemacht, habe dann Leuten erklärt, die eben nicht vom Fach waren, was ich da vorhatte und was ein gutes Wort dafür wäre. Und deswegen heißt es offiziell die ergotherapeutische Trainingswohnung. So, und das beschreibt das vielleicht schon ganz gut. Das sind Praxisräumlichkeiten, die ich jetzt zusätzlich zur bestehenden Praxis zugelassen habe. Also das gehört zur Praxis, ist aber keine Praxis, also ist auch nicht erkennbar, sondern das ist eine eigene Wohnung. Das ist quasi ein Stockwerk unter unserer Praxis, okay, mit einem Zugang von außen, aber auch einem Zugang zwischen den, also Praxis und Wohnung. Und meistens kommen die KlientInnen aber von außen, also betreten eine eigene Wohnung. Mhm. Und diese ganze Wohnung ist auch als Wohnung eingerichtet. Mhm.
Genau. Also gar keine therapeutisch funktionellen Materialien, aber dafür ein Kleiderschrank mit Kleiderbügeln und daneben ein Spiegel, so wie halt ein Schlafzimmer zum Beispiel aussehen würde.
Genau, ja, also wie gesagt, ich hatte da so Ideen und ich musste schon wieder ein paar Sachen umbauen, also vielleicht. Deswegen ist es gut, dass wir den Podcast erst jetzt machen, weil meine ursprüngliche Idee war irgendwie, ja, das war ganz nett, aber wie die Praxis dann so ist, die zeigt dann, wie man das anders machen sollte. Mhm. Soll ich dir erstmal erzählen, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, also ja. Und was ich vorher schon mal ausprobiert habe? Also genauso wie du habe ich mich total schon lange damit beschäftigt, wie machen wir denn das, dass wir klarer machen können, was unsere Kernaufgabe ist, nämlich Betätigung im Alltag. Und genauso wie ganz viele Kolleginnen, das ist ja auch gerade, wird ja auch viel drüber geschrieben, krankte das Ganze daran, dass so eine Ergotherapiepraxis eben aussieht wie eine Praxis. Mhm. Das tat sie ja bei uns auch. Und unsere Praxis war ja schon lange zugelassen. Das heißt, diese damaligen Zulassungskriterien waren ja auch wirklich sehr klinisch. So. Und dann hatten wir das immer versucht. Dann haben wir mal so Fotos und Plakate aufgehängt. Und der DVE hatte mal ein paar tolle Plakate, die haben wir aufgehängt. Und der österreichische Verband, ich bin großer Fan von deren Poster, für alle, die sich das angucken wollen, die hatten wir aufgehängt. Das hat aber nicht ausgereicht. Also wir hatten dann so Klientengruppen, die taten sich ganz schwierig damit, dann trotzdem anzunehmen, dass wir aber mit den Alltagsbetätigungen überhaupt erstmal erheben wollen und dann daran arbeiten wollen. Na, also in der Pädiatrie war das gar nicht so ein Problem, aber Orthopädie, Neurologie, also die hörten immer zu und sagten ja und nickten schön. Und wenn wir dann aber mit denen daran arbeiten wollten, aber die so, machen Sie mal meinen Arm heile. Also wir kamen trotzdem, wir das bei uns in der Praxis extrem gut erklären können, weil wir da ja schon sehr lange so arbeiten, habe ich festgestellt, ey, das gesprochene Wort und die paar Bilder, das hat nicht gereicht. Ja. Und dann habe ich in ein Praxisraum, das war immer so meiner, das war so ein kleines Kabuffchen. Das habe ich einfach genommen und habe das so einfach mal so eingerichtet, wie ich mir das so vorstelle. Da gab es einen Schreibtisch, ich habe den alten Schreibtisch meiner Omi genommen, der war dann auch ganz schicker, mit guten schönen Stühlen und einem schicken Schrank und einem Sofa. Und dann hatte ich noch so Kunst an der Wand. Ich mag moderne Kunst. Ich habe einfach mal gnadenlos moderne Kunst aufgehängt. Und man sah in diesem Raum eben nichts, in Anführungsstrichen, Ergotherapeutisches oder Klinisches. Und spannenderweise waren die Leute überhaupt nicht irritiert, da reinzugehen, sondern sagten immer, oh, das ist ja gemütlich, und schmissen sich auf dieses extrem kleine Sofa. Da kloppten die sich immer drum, die Eltern oder die Kinder oder irgendwie so. Ich habe ja oft mehrere Leute vor mir sitzen, auch wenn ich mit Erwachsenen arbeite. Und das war überhaupt nicht irritierend für die Leute. Und ich hatte es so viel leichter, dann das auch umzusetzen mit denen, dass wir wirklich an den Betätigungen arbeiten. Und so kam dann bei mir die Idee auf, naja, machen wir doch mal eine ganze Wohnung. Und dann hatte ich einfach Glück. Also mein Vermieter hat unten, da waren immer Räumlichkeiten, die hat er dann renoviert und wollte die vermieten. Und dann habe ich mich da so rangeschmissen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, kriege ich die zugelassen? Und ich habe sie zugelassen gekriegt. Ich habe da auch gar nicht rumgelogen. Ich habe also genau, wie weiß er, wie das ist? Du musst da genau aufschreiben und aufmalen, was da alles steht und warum. Ja. Und das ging gut. Also das, was die Arge da ein bisschen anders haben wollte, ist, ich durfte es da nicht Therapie-Wohnzimmer und Therapie-Schlafzimmer nennen, sondern Therapieraum 1, 2 und 3, da konnte ich dann auch mit leben. Ne? Aber einfach der Rest war überhaupt
nummeriert.
Ja, ne? Aber der Rest war überhaupt kein Problem. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, also diese Wohnung ist komplett normal zugelassen, eben als normale Therapieräume. Mhm. Ne? Das heißt, wir machen da eben alles Mögliche, aber eben auch Handtherapie dann im Wohnzimmer oder im, in Anführungsstrichen, Schlafzimmer.
Ich erlebe das genau so ähnlich, dass wir in der Pädiatrie, dass das total easy ist, dass da bei uns in den Räumen, ne, auf dem Autoteppich Bauklötze liegen und so weiter. Das ist sehr einkindlichen. Also weil die Kinder oft ja wenig klinische Erfahrungen auch haben. Und ich empfinde es oft so, dass wenn wir Klientinnen haben, die vorher irgendwo in einem klinischen Setting, also in einem Krankenhaus, in einer Reha-Klinik, wenn die dort schon ergotherapeutische Erfahrungen gesammelt haben, dann sind die natürlich kopfmäßig dadurch schon immer sehr geprägt. Und gerade in dem klinischen Setting wird ja noch relativ viel funktionell gearbeitet und ist ja ein Stück weit auch gerade zu Beginn auch mit nötig, dass es denen dann deutlich schwerer fällt, okay, ich bin jetzt im ambulanten Bereich und deswegen ist die Arbeit oder die Arbeit im ambulanten Bereich ist einfach doch auch anders als in dem klinischen Bereich. Und da aber noch umso wichtiger, dass halt Alltag stattfindet, weil vorher in der Reha-Klinik ja nicht deren normales Leben stattfindet.
Mhm. Genau. Ja. Und ich finde das noch krasser ja bei den erwachsenen KlientInnen, die ja sehr oft vorher schon irgendwo Ergotherapie hochfunktionell erlebt haben. Also ne, wir haben viel, viel psychiatrisches Klientel, die kennen Ergotherapie aus der Klinik, wo es dann primär irgendwo mit, wir nennen das ja schön die therapeutischen Mittel, gearbeitet wurde. Oder wir können das auch Handwerk nennen. Und da einfach zu sagen, ja, das ist schön, das war da auch gut so, aber jetzt geht es um was anderes. Und das ist so viel einfacher, wenn die ganze Umgebung gar nicht mehr aussieht wie, ja, weiß ich auch nicht, wie was Klinisches.
Ja.
Ne? Also ja, wir. Also
wir sind jetzt mit dem letzten Raum bei uns in der Praxis auch durch, im Erwachsenenbereich, und wo wir ganz viel umgestaltet, neue Möbel und so weiter haben, auch mit Betätigungen. Das ist eben auch ein Raum, den wir viel für die Orthopädie bzw. Handtherapie nutzen, wo wir dann im Team vorher eruiert haben, okay, was sind denn so die typischen Betätigungen oder die typischen Anliegen, mit denen die Klientinnen kommen? Und da ist es einfach in dem Bereich ganz oft, dass es Haltungsgeschichten sind und so weiter am Arbeitsplatz, so dass wir jetzt eben ganz viele verschiedene Materialien, verschiedene Mäuse, einen höhenverstellbaren Schreibtisch und sowas an, verschiedene Schreibtischstühle. Wir haben da so eine Ergonomieberatung mit an der Hand, die dann noch mit hinzukommen könnte oder wo die Leute dann auch beraten werden können, wo es ganz viel um Arbeitsplatzgestaltung geht. Und alleine schon, wenn die Menschen in den Raum kommen Und dann fangen die erst gar nicht an, von Schmerzen oder wie auch immer zu berichten, von ihren tatsächlichen Problemen, sondern, ach ja, bei der Arbeit. Also die sind direkt so ein bisschen kopfmäßig, allein durch die Ausstattung der Räume ja schon auf Alltag gepolt und sind gar nicht so sehr dann bei den Problemen, die ihr Körper gerade macht, sondern schon, okay, das und das ist im Alltag für mich schwierig. Ah, ich sehe da vorne, sie haben da so eine Maus, ja, sowas könnte ich mal ausprobieren, weil und so weiter. Und dann kommen die ins Erzählen. Und das macht ist für uns als Therapeutin auch so viel einfacher, weil wir nicht mehr so viel erklären müssen, sondern dass durch diese Räume einfach schon so viel oder das Thema mehr oder minder vorgegeben ist.
Und genau das war so die Idee. Und jetzt bin ich ja, Instruktorin und Therapeutin. Und da ist es ja so, dass du die Gegebenheiten nimmst, wie sie sind, und jetzt mit KlientInnen zusammen was entwickelst. Und deswegen war meine Idee in der Therapiewohnung, die ist eingerichtet wie eine Wohnung. Also IKEA ist mein neuer bester Freund, ich sag's dir. Und was wir nicht haben, es sind eben diese ganzen Adaptionen. Ich habe es wirklich bewusst gemacht. Also wir haben sie natürlich heimlich schon, aber in Schränken, man sieht sie nicht. Sondern du hast wirklich, also du kommst da rein und da ist ein Flur mit einer Garderobe, ne, und dann im Wohnzimmer der Sofa und der Couchtisch und so ein großer breiter Sessel, und ich habe auch einen Schaukelstuhl hingestellt. Mhm. Ne, und in jedem Raum ist auch ein ganz normaler Tisch und Stühle. Mhm. Und ne, das, wo die meisten, die aber ErgotherapeutInnen sind, das als allererstes ist, da ist ja ein normaler Teppich, das ist ja eine Stolperfalle. Das ist das Erste, was den TherapeutInnen auffällt. Wo ich immer sage, ja, genau. Aber das ist denn
zu Hause auch.
So. Ne? Und die Idee dieser Wohnung ist, dass es eine normale Wohnung ist, mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Mhm. Ne? Und dann, habe ich das so auch versucht, genauso ähnlich wie du, jeder Raum bringt ja die Schwierigkeiten mit sich, die dann verschiedene Leute haben könnten, und bräuchte dann jetzt ein paar Adaptionen. Mhm. Ne? Und so die Standardsachen, die haben wir dann auch eben für die unterschiedlichen Räume, und die habe ich aber in Anführungsstrichen versteckt. Ne? Mhm. So, dass dann, ne, weil Koop macht ja, dass man das nicht so vorgibt, sondern dass du dann das überlegst, was könnte denn hier helfen? Ah, es könnte helfen, wenn ich dann meinen Laptop höher stelle. Ich habe da mal was vorbereitet, könnte sowas, also sowas. Ne? Ja. Und das ist so die Idee. Das heißt, man würde, also du würdest jetzt in dieser Wohnung nichts sehen, was nicht normale Wohnung wäre erstmal.
Ja. Bei uns ist es auch, ich glaube, ein Bücherregal ist bei uns offen und ein Regal noch, wo ich glaube, so eine Puppe drin sitzt und so Puppenkleidung und so für die Kinder. Ansonsten haben wir auch alles hinter Zonentüren, um nicht da schon irgendwie bestimmte Erwartungen zu wecken, was alles dann im therapeutischen, in der Interventionsphase oder wo auch immer geschehen könnte. Mhm. Weil die sollen auch erstmal loslegen, die Leute, und gucken. Kann auch sein, dass man es gar nicht braucht. Was ja auch oft der Fall ist.
Ja, absolut.
Das spezielle irgendwas aus dem Sanitätshaus.
Ja, und dann ist es ja auch so, das kennst du bestimmt auch, dann sehen die irgendwas und sagen, oh, das ist ja toll, soll ich mir das kaufen? Wo ich mir denke, also ja. Keine Überversorgung, weißt du, diese Gerätefriedhöfe irgendwo dann in irgendwelchen Kellern. Ja. Ne? Also so, deswegen haben auch wir das versteckt.
Wir haben bei uns in der Praxis, dadurch, dass es natürlich keine Wohnung ist, oder was uns immer mal wieder fehlt und wo wir merken, so, puh, da müssen wir ganz oft simulieren, beziehungsweise nutzen das dann eben die Möglichkeit, dass wir auch mal zwischendurch zu den Leuten nach Hause fahren dürfen, dass so dieses ganze Thema rund um Körperhygiene, Badezimmer natürlich immer schwer umsetzbar ist. Jetzt habe ich noch die besondere Herausforderung, sag ich mal, dass wir eine Praxisgemeinschaft sind. Das heißt, ich kann auch nicht mal eben so umbauen, ohne dass der Rest da irgendwie von betroffen wäre. Wie habt ihr das gelöst?
Ja, also in dieser Wohnung ist eine Dusche mit Waschbecken und separat eine Toilette. Aber das ist schon auch alles sehr eng, wie das in Realität ist. So, das nutzen wir tatsächlich aber eher so in der Pädiatrie, also mit den Kindern. Also die Idee war ja schon, das alles so zu machen, dass man dort auch Alltag üben kann. Ne, das muss ich dann gleich vielleicht auch nochmal was zum Schlafzimmer erzählen. Das haben wir nämlich schon wieder komplett umgebaut, weil ja, die Primäridee hat nicht funktioniert, weil wir nämlich festgestellt haben, dass die ganzen KlientInnen, wo wir wirklich sowas real ne, machen müssen oder wollen oder auch tun, also neurologisches Klientel und so, die haben wir alle im Hausbesuch, weil wir ja schon seit Jahren die ganzen Ärzte entnerven, dass wir sagen, Alltagsbetätigung können wir nur im Alltag machen. Und die, die zu uns kommen, also die haben andere Anliegen. Das heißt, deswegen habe ich das Schlafzimmer schon wieder umgebaut. Die brauchten gar nicht aus dem Bett raus und rein. Waschen und solche Sachen. Da haben wir großes Glück. Wir haben ganz tolle Ärzte und Ärztinnen im Umkreis. Und wie gesagt, wir machen ja schon seit 20 Jahren, nerven wir rum, dass Ergotherapie nicht Arm hoch und runter macht oder Massagebälle, sondern Alltag. Und deswegen habe ich dann festgestellt, ich hätte vielleicht vorher gucken können, hätte ich mir was sparen können, dass wir die ganzen neurologischen KlientInnen, die das bräuchten, im Hausbesuch haben.
Ja.
Naja, war ein netter Gedanke von mir.
Ja. Weil wir sehen das auch tatsächlich, ne, für die Pädiatrie recht viel. So gerade so dieses Thema Zähne putzen, das Gesicht alleine waschen, dann so solche Sachen, wo wir dann immer gucken, okay, wie kriegen wir das in der Praxis simuliert oder dann eben auch mal nach Hause fahren dürfen im Rahmen von einer Bisu eben. Aber das sind doch immer so Themen, wo ich denke, das wäre cool, wenn wir auch so ein richtiges Badezimmer in der Praxis hätten, mit einer Dusche, mit natürlich, also was mehr Badezimmer häuslich eingerichtet aussieht, als ein Badezimmer halt in so einer Praxis, wo man eben so zwei getrennte Klos oder WCs hat und das Waschbecken, wo dann ja sich eigentlich man sich eher die Hände wäscht nach dem Toilettengang, aber eben eher ungeeignet zum
Putzen. Also das ist auch schon so. Also da haben wir durchaus einen Unterschied gemerkt. Also wir haben, ja, also wenn du jetzt gerade im pädiatrischen Bereich, da sind das ja ganz oft die Themen, eben auch der Toilettengang, ne? Da gibt es ja so unterschiedliche Sachen. Und da, ich habe ja im Vorfeld auch die ganzen Kolleginnen befragt, was die da schon so irgendwie für Erfahrungen gemacht haben. Und gerade das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, weil wir hatten vorher ja eben auch nur die normale Praxistoilette und haben das da auch gemacht. Und die KollegInnen, die mit diesen kleineren Kindern arbeiten, das bin gar nicht ich, die sagen, das ist ein gewaltiger Unterschied in der Therapiewohnung. Und sie sagen, also es ist nicht nur die Einrichtung der Toilette oder des Badezimmers, sondern sie sagen auch, das ist dieser Gesamteindruck, dass wenn man dort ist, man wirklich so das Gefühl hat, ja, das ist Alltag. Und sowohl die Kinder als auch die Elternteile, die dann dabei sind, können sich so viel besser darauf einlassen oder viel besser finden die dann die Tricks und Strategien, wie man das machen kann, ne, und setzen es eben auch viel besser zu Hause um, ne, also obwohl die Kolleginnen sagen, ich mache original das Gleiche wie vorher mit der Toilette oben, ist jetzt die Toilette unten, bringt was ganz anderes. Ja. Also es ist schneller, es ist konkreter, es wird besser umgesetzt, also das macht was mit den Menschen, diese Umgebung.
Ja, es fühlt sich schon einfach viel normaler einfach an, viel alltäglicher halt, ja. So ein Gefühl, ja. So man geht also vielleicht durch eine Ferienwohnung oder sowas und hält sich dort auf, als dass es eben so ein Praxissetting ist.
Und wir haben deswegen, also ich war auch schon ein paar Ferienwohnungen, also die sind nicht so gemütlich wie meine Therapiewohnung, das muss ich ja mal sagen. Also wir haben das wirklich so mördergemütlich gemacht und weil ich es auch so mag, muss ich ganz ehrlich sagen, also und das ist eben auch so die Hauptrückmeldung, die wir kriegen, dass alle sagen, oh, das ist aber gemütlich, also bis hin zu, dass KlientInnen sagen, sie mögen gar nicht ihre Schuhe anbehalten, weil das cool. Eben so ein heimeliges Feeling ist. Also das ist eher so, wird uns auch so rückgemeldet von den Klientinnen, die haben wir jetzt auch extra dazu befragt. Also das ist so ist wie fast wie Freunde besuchen. Ne? Und das freut uns natürlich, und das merken wir auch, das macht ganz viel in diesem Verhältnis zueinander. Das macht ganz viel, wie sehr sie sich drauf einlassen. Und du weißt, boah, wenn du mit Alltag arbeitest, das ist ja manchmal auch so wirklich ein bisschen anstrengend, das ist ein bisschen zäh, das ist nah, ne, und da brauchst du eben dieses, ja, gute therapeutische Beziehung.
Ja, die sich ja nicht ergibt in halt so einem klinischen Praxis, Ding, was die Leute vielleicht noch an Arzt erinnert oder so, ne? Also so, dass das halt auch einfach klar ist, schon alleine durch die Räume, okay, so wo grenzen wir uns ab zu den anderen Berufsgruppen und wie.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht manche Zuhörenden denken so, oh Gott, aber das ist mir fast ein bisschen zu nah. Das ist aber also aus unserer Erfahrung nicht der Fall, ne? Sondern es ist eher so, also ich bin ja weiter ich und kann mich abgrenzen, aber bei den KlientInnen macht das ganz viel aus. Also wie gesagt, ich persönlich behandle viel psychiatrische KlientInnen und die dann, da unten geht es denen ganz anders, also in der Therapiewohnung. Und die, manche sagen dann, die setzen sich sofort auf das Sofa, ich kriege dann meist den Sessel. Ne? Und dann sagen die manchmal so, oh, dürfte ich die Füße hochlegen? Sag ich, klar, ne? Wir haben auch kuschelige Decken und so. Und dann können die so viel besser manchmal darüber reden, über die auch etwas unangenehmeren Themen und also immer dran denken, wir müssen ja nicht alles behandeln, aber manchmal können wir ja weiterschicken, aber irgendjemand braucht mal die Alltagsthemen, dass die mal angesprochen werden. Das ist so.
Also was auch ein Vorteil ist, den wir erleben, zum Beispiel, wenn man dann sagt, okay, ja, wir gehen mal in die Küche und machen mal einen Tee haben Sie Durst, dann machen wir mal einen Tee zusammen, dass man natürlich auch schon manche Dinge aus therapeutischer Perspektive beobachten kann, wo wir denken, ah, das könnte vielleicht eine Schwierigkeit sein, die Klientinnen aber im Alltag vielleicht noch gar nicht beobachtet oder bemerkt haben, weil es im Sommer 30 Grad waren und sie noch gar keinen Tee zubereitet haben vielleicht, wo man dann im Herbst sieht, ah, okay, jetzt sehe ich mal diese Betätigung auch tatsächlich und wir können dadurch ja auch schon nochmal wieder ja einige Betätigungen auch anders sehen und beobachten, als wie sie von den Klientinnen ja auch berichtet werden.
Das ist auch so. Wie gesagt, es braucht nicht für alles eben immer einen Hausbesuch, ne? sondern manche Sachen, da kann man auch so eine Zwischenposition machen. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Therapiewohnung ist eine ganz gute Zwischenlösung zwischen ja einer Praxis und einem Hausbesuch. Ne? Wenn du nicht alles wirklich im Originalsetting erarbeiten musst, das musst du unbedingt bei den neurologischen Klienten, aber bei manch anderem Klientel musst du das nicht unbedingt. Ne? Und dann ist es eine gute, kostengünstige Alternative, muss ich dir sagen.
Ja, und auch organisatorisch. Ne? Also wenn ich überlege bei uns im Handteam, die super viel zu tun haben, für die ist das manchmal echt schwierig, dann eine Bisu zu organisieren, die halt deutlich zeitaufwendiger ist. Und wenn das dann noch eine Kollegin ist, die vielleicht gerade in Teilzeit arbeitet, weil sie vorher in Elternzeit war oder sowas, dann das immer dazwischen zu organisieren oder zusätzlich zu organisieren, dann ist das schon cool, wenn man in der Praxis schon mal einen Teil Gegebenheiten so hat, dass man ein bisschen Alltag abbilden kann.
Ja.
Und so Sachen wie Jacke ausziehen und so weiter, das beobachtet man dann ja richtig gut auch an einer normalen Garderobe. Dafür muss ich nicht unbedingt dann an die Garderobe zu Hause.
Ja, absolut.
Gibt es einen Lieblingsraum?
Ja, es gibt einen Lieblingsraum. Und zwar war das von Anfang an das Wohnzimmer. Weil, also wenn diesen Podcast Freunde von mir hören, dann lachen die sich gleich tot. Ich habe ein Sofafimmel.
Okay.
Irgendwann sagte eine Freundin von mir, du hast jetzt genug Sofas. Und ich so, man kann nie genug Sofas haben.
Deswegen die neue Wohnung, weil brauchst du noch ein Sofa, klar.
So. Und ich habe mir das gemütlichste Sofa gekauft, was ich finden konnte für einen angemessenen Preis. So.
Ja.
Und das war auch das Kernstück. Ich habe die gesamte Wohnung um dieses Sofa gebaut. Ich gebe es einfach zu. Auch farblich. So. Und dieses Sofa ist nicht nur bei mir, das ist voll der Hype gewesen. So. Und dann hatte ich ja schon gesagt, ich musste das Schlafzimmer umbauen. Da erzähle ich dir jetzt mal, warum ich das musste. Ich hatte das Schlafzimmer eben normal. Ich hatte wirklich einer Klientin ihr altes Schlafzimmer abgekauft. So. Ne, das war dann so ein ordentliches Holz-Ehebett, weißt du, so 1,80 mal 2 Meter. Mit 2 Nachttischchen und einem Kleiderschrank. Und in diesem Raum stand eben auch, wie überall, Tisch und Stühle, damit man sich da hinsetzen kann und da eben auch normal arbeiten kann. So. oder besprechen kann. So, und das war gar kein Problem, wenn ich da mit dem pädiatrischen Klientel oder so drin saß, und dann schmissen sich die Mütter immer auf das Bett, da hatte ich dann schön irgendwie eine Überdecke, damit man das so hygienisch gut machen kann, oder die lagen zusammen da und ich lag nicht mit im Bett, das gebe ich ja zu, ich saß immer am Tisch. Aber das nahm sehr viel Platz weg, dann stellten wir ja fest, wir brauchen das gar nicht, so wie ich das dachte, für das neurologische Klientel. Und irgendwann dachte ich, ich habe ja auch jüngere KollegInnen, die dann mit Erwachsenen da auch in diesem Raum ja ganz normal arbeiteten, weil es ja auch normal zugelassener Praxisraum ist. Und dann dachte ich, ob denen das komisch vorkommt, wenn die dann in einem Raum am Tisch sitzen, Handtherapie zum Beispiel, und da steht ein Bett. Mhm. Also habe ich mal gefragt im Team. Hätte ich mal nicht gemacht. Es kam nie jemandem komisch vor, bis zu dem Moment, wo ich fragte.
Als gesagt wurde.
Ja.
Angesprochen so. Wurde.
Ab da kam es einem komisch vor. Also habe ich dann gesagt, gut, was sich ja gut bewährt hat, war das Sofa im Wohnzimmer. Also haben wir Bett wieder abgebaut, Nachttische auch. Kleiderschrank blieb stehen. Und ich habe neues Sofa gekauft. Ich konnte wieder ein Sofa kaufen. Und dann habe ich eins genommen, was eben auch so eine Ausziehbettfunktion hat. Und habe da aber auch gemütlich mit wieder Couchtisch und zwei Stühlen und Teppich. Und seitdem ist auch dieses ein sehr beliebter Raum. Mhm. Ne? Aber also der immer noch beliebteste Raum ist immer noch das Wohnzimmer, weil es da am gemütlichsten ist. Da haben wir dann auch, weißt du, so eine Puppenspielküche, nee, so eine Spielküche für Kinder und eben Puppen und Lego und wie das Leute halt im Wohnzimmer haben.
Ja.
Ne? Haben wir da eben auch. Und ja, der hat auch irgendwie am meisten Licht, der Raum. Also ich glaube, dass das der Lieblingsraum ist.
Sehr schön.
Auf jeden Fall von mir.
Ja, das stimmt. Das ist eine komische Situation, wenn man am Tisch sitzt und arbeitet und man denkt vielleicht auch so als Klient, schon irgendwie eine macht was mit der Atmosphäre, wenn da so ein Bett steht.
Ja, es macht was mit der Atmosphäre. Also gefragt haben die immer, das wurde ja, dann haben wir ja immer erklärt, ja, das ist ein Raum, das ist das Therapie-Schlafzimmer, da kann man mit neurologischen Patienten ein- und aussteigen und umbetten und bla 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 üben. Und das fanden die auch immer ganz interessant. Mhm. Also den KlientInnen, wir haben es im Nachhinein doch nochmal erfragt, die fanden das gar nicht so komisch.
Ja.
Ne? Aber als ich es dann angesprochen habe, da gab es dann so eine ja fast unangenehme Atmosphäre auf einmal bei den KollegInnen und dann dachte ich, ach komm, mach's weg, kauf ein Sofa. Ne? Also das, ja. So war's dann.
Ja, und sowas wie Betten beziehen üben, Betten machen üben, ich meine, das wäre ja schon auch gerade so für Handklientel relevant, ne? Und Knöpfe, Reißverschluss von Bettwäsche schließen. Ich finde, das ist immer so. Oder dann eben das Kopfkissen da in die Ecken friemeln und alles. Ja gut, aber das kann man ja auch ohne Bett üben.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja, du kennst ja diese Bettsofas, da gibt es so einen Bettkasten, da wir haben ja das alles da.
Ja, eben. Ne? Und dafür brauchst du ja nicht das Möbelstück Bett jetzt zum Beispiel, um so. Bett beziehen zu üben.
Genau, wobei ich das so gemacht habe, ich habe wirklich so ein Sofa gekauft, dass man komplett ordentlich ausziehen kann, sodass das ein, weiß nicht, 1,40 Bett wäre, war so vernünftig.
Oh, ne? Du Größe also, dann.
Ja, ne? Also von daher, das geht schon.
Ja, cool. Lasst ihr euch auch Materialien manchmal mitbringen von den Klientinnen?
Ja, da kommt ja die Koop-Frau raus. Du weißt ja, Winkel, 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 also für die Zuhörenden. Wenn man sehr wichtige Sachen mit Menschen erarbeitet, dann ist es wirklich wichtig, dass die eigenen Materialien haben, weil wir aus der Koop-Evidenz wissen, dass das insbesondere, wenn es so um neurologische Problematiken geht, Spastiken und so weiter, dann können minimale Winkelveränderungen den Unterschied machen zwischen es funktioniert oder nicht. Und bestes Beispiel, wo ich das standardmäßig mache, sind Teller und Besteck. Mhm. Ne? Weil Teller haben unterschiedliche Höhen. Und wenn ich mit jemandem, egal ob Erwachsenen oder Kind, erarbeite, irgendwas zu essen, also ne, zu schneiden, ich hatte ein Kind, die wollte Suppe essen lernen, ganz viel wollen Brot schmieren lernen oder aber vernünftig mit Messer und Gabel umgehen, aber eben auch Erwachsene, dann macht das wirklich einen Unterschied, wie hoch musst du deine Hände heben, um über diesen Rand zu kommen. Und da arbeite ich grundsätzlich mit den Material von zu Hause.
Ja, also das haben wir auch. Wir haben zwar dann in der Küche natürlich Besteck und auch Teller und auch nochmal einen Kinderbesteck. Aber das ist wirklich immer, also schon alleine gerade bei den Messern, wenn ich überlege, wenn ich in Urlaub fahre und bin irgendwo in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung, wie komisch sich Brotschmieren anfühlt, wenn man ein anderes Messer in der Hand hat. Schon alleine, wenn man irgendwo zum Grillen bei Freunden eingeladen ist und die haben ja ein anderes Besteck logischerweise, dann ist schon mal, das fühlt sich ja schon einfach merkwürdig an für jemanden, der dort keine Schwierigkeiten mit hat.
Das ist so. Und das, ne, also ich koche sehr gerne und ich hasse diese kleinen scharfen Messer oder scharfe Messer woanders. Ich habe auch zu Hause mein Lieblingsmesser zum Kartoffelschälen und das einzige Messer, was ich finde, was Gemüse gut macht. Mein Mann sieht das anders, aber ich koche mehr. Ich habe da Abläufe und genau deswegen, ne, mache ich das genauso auch da. Ne, das bringen die mit. Wir haben alles da in der Wohnung. Ne? Manchmal reicht es. Nehme ich es auch, um denen zu zeigen. Gucken Sie, und das verhält sich anders, obwohl es fast ähnlich aussieht. Ja. Und das finden die immer ganz spannend, das zu entdecken.
Ja, bei den älteren Damen, die sich morgens ihre Haare richten wollen, Föhn. Oh, also jeder Föhn ist ja einfach völlig anders vom Gewicht. Jeden Föhn kann man anders halten. Der steckt an einer anderen Stelle in der Steckdose. Sowas zum Beispiel, das ist immer was, wo wir sagen, bringen Sie bitte Ihren Föhn mit. Wir müssen es mal hier dann machen mit Ihrem Föhn von zu Hause, weil unserer ist garantiert anders als Ihrer.
Ja, das haben wir auch ganz viel bei Bürsten. Also Haare bürsten. Also ne, ich mache das viel, dass es dann auch so nach Zustand, nach Schlaganfall drum geht, Haare wieder zu bürsten und sich wieder einen Zopf irgendwie zu machen oder zu flechten. Gut, jetzt machen die bei Bürsten, bringen die das sowieso gerne selber mit, auch wegen der Hygiene. Ne? Und trotzdem, also ich weiß nicht, du bist ja genauso wie ich, wir haben ja beide sehr kurze Haare, aber ich habe trotzdem Meinung zu der Bürste, die ich benutze. Ne, ja. Also.
Ja. Und wir haben das auch, also in der Pädiatrie haben wir das auch einfach ja ultra viel, dass die sowieso ihre Schulmaterialien selber mitbringen müssen, ihre Etuis. Und ein Kind hat das auch mal tatsächlich so gesagt und hat gesagt, oder da mich gefragt, warum hast du das denn zu Hause so gemalt und nicht so wie bei mir letzte Woche? Das war ja richtig, richtig gut. Ja, aber ich hatte ja zu Hause auch nicht deine Stifte. Mhm. Klar, natürlich kann man das dann nicht, weil das waren ja nicht meine Stifte. Also so. Zu Hause hast du andere Stifte und dann macht man das zu Hause auch anders. Und das war so ganz zu Anfang meiner Ergo-Karriere, wo ich gedacht habe, ja klar, natürlich, die machen das, die müssen das mit deren eigenen Sachen machen. Dann ist auch sofort ein Transfer in den Alltag da, weil es einfach so normal und gewohnt ist und eben nicht ständig, ach ja, nee, mit dem Stift kann ich das jetzt aber nicht so machen, weil der ist ja ganz anders, als dass ich das in der Ergo gelernt habe. Und da ist es so richtig eindrucksvoll gewesen, wie dieses Kind das so sagte. Ja, aber das konnte ich ja auch nicht so machen. Ja, auch gar nicht.
War
ja
ein anderer Stift. Weißt du Bescheid, Frau Liers, ne?
Ja, wirklich, ne? Und das war so klar halt einfach. Und du denkst, ja, danke, dass da dieser klare Kindergedanke war, der das auch so ausgesprochen hat. Ja. Weil das bringt es halt, oder brachte es so auf den Punkt.
Ja, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir haben natürlich höhenverstellbare Tische, aber ich da unten in der Therapiewohnung das nicht habe, sondern das sind ja Standardtische, so wie das bei Leuten zu Hause auch ist. Weil wenn die mit ihrem Kind an einem normalen Stuhl oder einem Triptrap an einem normalen Standardtisch dann, weiß nicht, malen, Hausaufgaben machen und so weiter. Ne? Und das ist zum Beispiel ein Kind mit einer UEMF und da geht es jetzt um irgendwas zu erarbeiten, wo die Winkel so entscheidend sind. Mhm. Dann ist auch der Winkel entscheidend, ne, wie sehr du deinen Rumpf. Also wir machen das bis hin zu, dass wir, wenn wir dann doch Tische einstellen, dass wir die zu Hause nachmessen lassen. Mhm. Wie hoch ist der Tisch, wie hoch ist die Sitzfläche des Stuhls, ne, wenn wir das dann bei uns machen, damit da Winkel passen, weil wir eben auch die Erfahrung haben und dann klappt das nicht zu Hause und wir machen das ja so ähnlich, wir lassen das dann einfach mal, Mama filmt das und oft habe ich dann gesehen, ach guck mal, da ist ja der Rumpfbeugungswinkel anders. Deswegen. Ja. Ne, also da liegt der Teufel so im Detail. Das ist unglaublich.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon diese Abkürzung Coop fallen lassen ein paar Mal. Und ich weiß, dass eben nicht nur Ergotherapeutinnen ja diese Podcasts hören. Nimm uns da doch gerade einmal bitte mit. Was verbirgt sich hinter Coop?
Also Coop. Coop ist eine ein Therapieansatz. Der heißt ganz schrecklich, deswegen kürzen wir ihn ab. Ich sag mal, wie er in echt heißt: Cognitive Orientation to Occupational Performance. So, deswegen kürzen wir das ab, das kann ja keiner. Das ist ein Therapieansatz, hoch evidenzbasiert. Wir sind sehr froh darüber, das in der Ergotherapie zu haben. Und der ist ursprünglich entwickelt worden für Kinder mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktion, die ja jetzt in der ICD-11 schon wieder anders heißt, Gott sei Dank schon festgestellt. Ne? Entwicklungsstörung der motorischen Koordination. Da ist das Problem, dass die Menschen, die eine, wir nennen es immer jetzt noch UEMF.
Wird das dann jetzt UEMK?
Ich habe keine Ahnung. Es heißt auch nicht mehr U, weil das ist ja nicht mehr U, ist nicht mehr dabei. Mhm. Also Entwicklungsstörung der motorischen Koordination müsste dann EMK sein. Ich habe keine Ahnung. Also wenn man Sachen immer umbenennt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Leute die Evidenz nicht finden. Aber nun gut. Gut, also nochmal zurück. Also UEMF, die Menschen, die das haben, sind nicht nur Kinder, das wächst sich nämlich nicht raus. Die haben ganz große Schwierigkeiten, motorische Pläne abzuspeichern und zu wiederholen. Also die prozesshaften Fähigkeiten. Und deswegen werden sie mit verordnet, nicht unter den motorischen Schwierigkeiten. Also sie werden nicht auch in der ICD nicht in die Motorik gepackt, sondern in die neuromentalen Entwicklungsstörungen, so heißt das jetzt. Das ist gern gepaart mit einer ADHS oder einem Autismus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn aber die motorischen Schleifen betroffen sind, das sind die nämlich, dann lernen die das nicht und die werden durch Übung schlechter. Und da haben sich ganz schlaue Leute namens Frau Professor Polateiko da ganz viel Forschung reingesteckt und hat eine Therapieform entwickelt, die eben kognitiv ist. Es geht über das Kognitive. Und die war sehr erfolgreich bei UEMF, ganz bombige Evidenzen. Und Neuestes ist übrigens, dass es richtig tolle, bildgebende Evidenz gibt, was es eigentlich im Hirn macht und warum es wirklich funktioniert. Wir sind sehr stolz.
Ja, die hast du beim letzten Kurs gezeigt, kann das sein?
Mhm. Das habe ich. Und ich werde nächster Kongress, da werde ich das da mal zeigen.
Ah, cool.
Ich zeig mal lustige Bilder, wo man sieht, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt hat es sich dann gezeigt, na ja, vielleicht hilft es ja auch woanders. Und dann wurde viel, viel Forschung gemacht. Und es gibt wirklich tolle Evidenz für Menschen mit nach Schlaganfall, Kinder nach Schlaganfall, irgendwelche Menschen nach Schädel-Hirn-Trauma, aber eben auch Dystonie-Patienten. Richtig tolle Sachen bei Dystonie-Patienten. Ich habe es ja nicht geglaubt und dann kriegte ich eine Dystonie-Patientin und habe es einfach ausprobiert. Es war unglaublich, unglaublich, ja, wie das funktioniert.
Das kann ich mir vorstellen.
Ne? Und, aber eben auch bei Menschen aus dem Asperger-Spektrum. Also es ist sehr breit, wo sich inzwischen gute Evidenz zeigt. Bei manchen sehr viel Evidenz, bei manchen fangen wir erst an. Aber das ist ein wirklich toller Ansatz, der eben auch sehr ergotherapeutisch ist. Deswegen, genau, das ist Koop.
Ja, vielen Dank für den kleinen Ausflug.
Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen ausgearbeitet, gerantet.
Packe das mit in die Shownotes, dass wir auch einen kleinen Ausflug machen und nicht nur in der Therapiewohnung bleiben. Okay. Kommen wir aber zurück zu der Wohnung. Was sind denn so, du hast eben schon gesagt, okay, wir haben auch ganz viel die Klientinnen mal befragt. Ich habe zwischendurch immer mal wieder das Team gefragt, so was fehlt noch, was braucht's noch, was fällt euch noch ein, wie sollen wir die Wohnung ausstatten? Was sind denn so Herausforderungen noch gewesen, die irgendwie so während der Einrichtung oder im Vorfeld bei der Planung vielleicht auch aufgetaucht sind?
Ich glaube, bei der Planung, da war jetzt eher, da war nicht so viel also an Schwierigkeiten. Mhm. Außer, wie gesagt, dass wir jetzt schon wieder was verändern mussten. Aber das, was wirklich eine Herausforderung ist, das sind ja eben auch ganz normale, wir benutzen das ja als ganz normale Therapieräume. Und das ist ja jetzt eine Ebene niedriger. Und jetzt fehlen uns dann manchmal Therapiematerialien, die du einfach für ganz normale Sachen brauchst.
Ja, okay.
Ne? So Handtherapie, ne? Und ich meine, das kennt man ja auch, wenn du in einer, auf einer Ebene ist und du brauchst etwas aus einem Raum, dann rennst du mal eben rüber und holst es. So. Mhm. Das können wir natürlich hier auch, aber wir müssen dann immer Treppe hoch, Treppe runter. Also das sind ganz andere Laufwege, da bist du länger weg vom Klienten. Also, und jetzt wird es teuer für die Praxisinhaberin, muss ich ganz viele Sachen nachkaufen. Ne, von den Belohnungskisten über ne, die, alles. Gott sei Dank haben wir überall WLAN und die KollegInnen, die mit ihren Laptops und ihren iPads rumrennen, muss ich nicht da unten jetzt was anderes kaufen, da wird es nicht ganz so teuer. Ne, aber ja, und das sind dann einfach so Kleinigkeiten. Und dann braucht es das Tesafilm noch. Also wir merken es oft.
Ich wollte daran sagen, wir haben das damals festgestellt. Wir haben ja auch, sind ja auch auf zwei Etagen verteilt. Mhm. Ach, Locher. Also so Kleinigkeiten, genau. Nochmal, oder, ach Mensch, Scheibenkleister. Also beim Locher war das, das war das erste Mal, glaube ich, wo ich gedacht habe, ich renne jetzt für einen Locher. Einmal um den halben Häuserblock gefühlt, Treppenhaus hoch, Treppenhaus runter und so weiter. Also es ist einiges, wo man dann sich gut, oder wo man überlegen muss, okay, was schaffen wir doppelt an oder müssen wir doppelt anschaffen? Ja.
Mhm. Ich habe dann immer, wir haben jetzt eine Liste, wo jeder, der dann gerannt ist, dann etwas auf die Liste schreiben darf und ich das dann nachkaufe.
Ja, ja. Und ich gucke, okay, ist das jetzt für einmalig? Naja, gut, meine Güte, dann vielleicht nicht. Aber so manche Sachen, wofür man dann doch öfter gerannt ist, und das macht einfach Sinn, noch ein zweites Mal zu haben.
Ja, na, auch die Standardspiele, die wir gerne benutzen. Mhm. Ne? Also wenn du dann doch mit Kindern dann doch nochmal zur Belohnung oder so auch noch was spielst. Ne? Ja, die braucht man jetzt doppelt.
Ja.
Ne?
Dafür braucht ja echt man oben nicht und unten.
Ja,
ist so. Reicht nicht nur einmal.
Und Halligalli.
Ja, ja, stimmt. Ja, also, ne? Also das war, das sind so witzige Situationen gewesen, die wir auch tatsächlich erlebt haben. Also, ach, ein Locher, ja klar, ein Locher braucht man auch noch, wo man auch dann nicht immer so drüber nachdenkt, aber Locher ist ja doch recht häufig dann.
Mhm. Und da denkt man wirklich nicht vorher dran.
Gibt es schon einen besonderen Wow-Moment oder einen Moment, wo du sagst, ja wow, da in dem Moment konnten wir uns wirklich auf die Schulter klopfen und ja, können uns darüber freuen, dass wir diesen Weg gegangen sind oder diesen Schritt gemacht haben, die Simulationswohnung oder Therapiewohnung einzurichten?
Ja, also das hatte ich. Ich glaube, die KollegInnen bestimmt auch, aber ich erzähle jetzt mal meinen. Ich habe, wie ich schon sagte, ich arbeite viel mit psychiatrischem Klientel und ich hatte einen jungen Mann, habe ihn immer noch, der kommt primär wegen einer schweren Depressivität und einer adulten ADHS, ist relativ frisch diagnostiziert, ist noch nicht so alt, sehr begabt und sitzt aber jetzt zu Hause und kann gerade gar nicht mehr arbeiten. Und ich habe viel mit ihm an Strukturen erarbeitet, aber eben auch an, wie kann man Sachen konkret anders machen und wie kann man denn jetzt mal wieder ins Tun kommen zu Hause. Und der wohnt relativ weit weg. Also ich habe ein großes Einzugsgebiet in meiner Praxis wegen dem, was wir können. Und das ist jetzt echt so weit weg von mal eben für einen Hausbesuch. Und dann bin ich mit ihm unten in die Therapiewohnung gegangen. Und da hat er sich wirklich ganz anders drauf eingelassen und hat dann auch sich drauf eingelassen, wirklich diese Strukturmaßnahmen und Wochenplan und Tagesplan mit mir zu erarbeiten, weil er dann auf dem Sofa saß und sagt, Sie haben recht. Ne? Ich sitze eigentlich nur im Bett oder am Rechner. Ne? Jetzt, wo ich hier auf dem Sofa sitze und dann ne, ging das ganz anders. Und das war echt für mich so ein Wow-Moment, wo ich dachte, ja, ne, guck mal, das hat es echt gebracht.
Was das gemacht hat, dann einfach den Raum zu wechseln.
Ja, und er hat es eben auch wirklich umgesetzt. Es war jetzt nicht nur dieser eine Moment, sondern das, was für mich ja immer wichtig ist, wird das im Alltag auch angewandt und das war so.
Ja, ich finde, es ist sehr mutmachend, was du erzählst, so diesen Weg zu gehen und sich eine Einkaufsliste mal zu schreiben. Wie kriegen wir das hin, mehr Alltag in der Praxis zu haben? Und wie du schon sagtest, Ikeas bester Kunde zu der Zeit gewesen. Das muss ja auch gar nicht, also es ist deutlich günstiger, glaube ich, auch so eine Wohnung einzurichten als eine Praxis mit Praxismaterialien, mit diesen ganzen höhenverstellbaren Tischen und schicken Materialien und Hilfsmittel und was man da alles haben kann und muss zwischendurch vielleicht. Aber von daher, da das ein Klient würde ja auch nicht losgehen und sich diese Dinge kaufen oder kann gar nicht losgehen und sich diese Dinge immer alle kaufen, weil die einfach dementsprechend preislich versehen sind.
Genau, das war die Idee dieser Trainingswohnung. Ja. Ja.
Also das heißt an alle Zuhörenden, Praxisinhaberinnen, es ist günstiger. Es ist viel günstiger, so zu arbeiten und solche Räume auszustatten als den nächsten hoch high-end ausgestatteten Therapieraum.
Ja, das war aber tatsächlich so. Also, also seien wir ganz ehrlich, selbst die hochwertigen Materialien von IKEA kosten nicht so viel wie die Apothekenpreise für die Therapiematerialien da. Ja, also
definitiv. Ne? Also ich weiß noch, es gibt ein Foto, also wir haben diese ganzen Prozesse bei uns in der Praxis, auch wie hat sich die Praxis entwickelt über die letzten Jahre auch so ein bisschen natürlich über Fotos dokumentiert, weil man dann mal irgendwas in die Team-WhatsApp-Gruppe geschickt hat oder so damals. Ich weiß noch, ich habe noch ein Foto, Kofferraum voll und es sah einfach aus, ja, wie so ein ich statte meine erste Wohnung aus. Foto. Der ganze Kofferraum voll mit Pfannenwender, Töpfe-Set, Tassen-Set. Also so diese ganzen klassischen Sachen.
Ja, und also eine Sache noch, jetzt springe ich zwar so ein bisschen gerade, das Train of Thought gerade. Du hast mal von eurer Praxis irgendwo auf eurem Insta-Kanal auch so ein Foto gepostet nach irgendwie und dann habt ihr gesagt, von diesen Materialien trennen wir uns und die kommen dafür. Mhm. Und da waren die ganzen ganz Standard-SI-Materialien und funktionelle Steckbäume und so ein schrecklichen Dingens. Mhm. Und davon habt ihr euch getrennt und dann das nächste Bild war dann irgendwie die profanen Alltagssachen. Ich habe das so gefeiert. Ich muss es dir sagen, ich habe einen Screenshot gemacht. Ich gebe es zu, ich habe es so gefeiert. Und ab und an zeige ich das nochmal Leuten, weil das fand ich, weil genau so ist es. Ja, wir brauchen noch funktionelle Materialien. Ja, aber bei weitem nicht so. Also gerade in so einer ambulanten Praxis, wie es in den Kliniken sein muss.
Nee, überhaupt, genau. Wir haben, ich glaube, den allerersten Raum, den wir damals uns vorgeknüpft haben, war ein Raum hauptsächlich, also jetzt auch noch viel für, ich sag mal, das Schulkindalter. Und da war damals eine riesengroße Schrankwand dran, von der Decke bis auf den Boden, voll mit 8 Millionen Stempeln. Ohne Witz, da waren zwei Regalböden nur mit irgendwelchen so Styropor-Stempeldingern drin und das klassische Paddichrohr und. Und als wir dann diese ganze Arbeitsweise umgestellt haben wir, glaube ich, boah, man hätte einen Container bestellen können, ohne Witz, von so wie vielen Materialien wir uns getrennt haben. Dann haben wir diese Schrankwand natürlich letztendlich auch rausgeschmissen, weil 3/4 davon leer war, haben da jetzt nur so eine Kommode stehen, sag ich mal, wo man nochmal so ein bisschen Sachen zum Ausprobieren hat, verschiedene Schulhefte, aber auch eben Lexikon, Duden, um diese ganzen schulischen Fertigkeiten auch dann üben zu können. Aber alleine auch an Möbeln, wie viel weniger Schränke wir brauchen, weil halt nirgendwo mehr was drin war.
Ja,
und das war also, was da alles ausgezogen ist, was wir verschenkt haben, was wir gespendet haben. Die ganzen, ich glaube, wir hatten 4 verschiedene Schaukel, Hängematten, ich weiß nicht, so eine ganz abgefahrene Schaukel, die aussah wie so ein Anker und so, wie viele Kindergärten und das Kinderkrankenhaus sich über Material gefreut hat bei uns in Paderborn, das war Wahnsinn.
Ja, ne, und das wir haben das tatsächlich auch, also im Zuge dessen haben wir ja oben unsere Praxis auch umstrukturiert. Das war ein guter Prozess, ne, auch für die KollegInnen. Ja, wir brauchen noch funktionelle Materialien, die haben wir auch, ne? Aber dieses Übermaß, was alles nur vollstopft, was auch die Räume so unruhig wirken lässt, ne, das ist nicht mehr da.
Ja. Ne? Und für die neuen Kolleginnen, die dann kamen, die natürlich diese Prozesse noch nicht mitbekommen hatten, die kommen halt gar nicht mehr in die Verlegenheit, ganz doll funktionell zu arbeiten, sondern es ist
genauso
klar, das Material ist halt eben gar nicht da. Was soll ich denn, also kann ich gar nicht machen.
So ist das. Das ist bei uns jetzt auch der Fall.
Ne? Also so dieses sich entscheiden müssen, nutze ich jetzt doch nochmal das alte Material, das ist gar nicht mehr gegeben, weil das alte Material ist einfach gar nicht mehr da.
Ja.
Also das heißt, alle KollegInnen, die jetzt gerade überlegen, wie richte ich mich neu ein, wie statte ich mich aus, ihr werdet euch auch ein bisschen trennen müssen.
Das stimmt. Von
dem Ding. Es gibt kein entweder oder dann mehr oder nicht mehr so viel, sondern ein paar Sachen dürfen auch einfach wirklich dann Platz machen.
Das stimmt. Weißt du, was wir noch gar nicht besprochen haben, was vielleicht aber die Menschen, die uns zuhören, die es auch vielleicht überlegen zu tun, fragen könnten, ist die Frage der Hygiene.
Mhm.
Ne? Dass Das bin ich nur ein einziges Mal gefragt worden, aber wenn das doch alles ganz normal ist, kann man das denn dann sauber halten? Entspricht das den hygienischen Standards? Ich sehe dich nicken. Ja, kann
also,
man.
Ja, kann man. Also ich meine, zu Hause putze ich meinen Esstisch ja auch ab.
So.
Ne? Und, also, ne? Also ob ich meinen Praxis-Esstisch abwische oder zu Hause meinen abwische oder zwischendurch mal mit einem feuchten Tuch über eine Garderobenstange gehe, das mache ich ja in der Praxis dann genauso, nur dass ich da dann vielleicht mit einem Hygienespray vorher drüber gehe oder so. Das, also da muss man vielleicht so ein bisschen bei den Materialien nochmal aufpassen, aber auch unsere Sessel in der Praxis, die halt normal stoffbezogen sind, da geht man dann mal zwischendurch mit einem Dampfreiniger drüber, dann ist es auch in Ordnung. Und auch, man begrüßt ja auch die Klientinnen, und wenn man jetzt sehen würde, derjenige ist sehr unhygienisch vielleicht, oder auch bei den ich sag mal Handwerkern, die manchmal nach der Arbeit bei uns in die Praxis kommen, man kann ja dann auch gegebenenfalls nett auffordern, hey Mensch, bevor wir loslegen mit Arbeiten, waschen Sie sich doch bitte noch einmal kurz vorher die Hände, weil wir machen heute das und das.
Ja, ne, also wir haben ja auch überall Desinfektionsmittel im Raum, da gibt man dann auch bei den Kindern, ganz ehrlich, die lasse ich häufiger sich waschen und gibt da nochmal was drüber. Genau, und genauso machen wir das auch. Also die Hygieneanforderungen an eine Ergotherapiepraxis sind ja auch deutlich geringer geworden. Ne? Und das macht auch Sinn. Und wenn wir wirklich Leute mit offenen Wunden oder so haben, dann, wir haben ja immer durchaus noch einen klinischen Raum, also so ist es ja nicht. Ne? Die kommen dann nicht in den Genuss, auf dem Sofa zu sitzen.
Ja.
Also, dass da vielleicht die Zuhörenden auch noch wissen, naja, sieht ja nicht jeder Raum ganz so aus.
Ja, genau. Oder der eine Tisch, der dann doch, oder man legt dann dementsprechend ein Handtuch, Tuch, wie auch immer, drunter oder sowas. Das ist übrigens auch etwas, was wir machen. Wir haben nicht mehr, so wie früher, diese klassischen Handtuchregale, die ja oft gerade in den Handräumen oder so waren. Das gibt es bei uns in der Praxis auch nicht mehr, sondern bei uns müssen die KlientInnen ihre Handtücher, wenn sie denn benötigt werden, zum Beispiel zum Runterlegen, selber mitbringen. Einmal, um die schon in die Eigenverantwortung zu bringen, dass sie halt auch eben für ihre Sachen mitverantwortlich sind und eben für die Material, aber auch eben, ja, um nicht dieses unschöne Handtuchregal in der Praxis mittendrin noch stehen zu haben.
Und auch das sieht nämlich wieder funktionell aus.
Genau. Und du hast eben noch gesagt, du hast Kunst an den Wänden, das haben wir stellenweise auch. Und wir hatten mal ein cooles Projekt. Bei uns gibt es einen Fotografen, der ganz viel in so Inklusionsprojekten beteiligt ist. Und den habe ich mal kennengelernt bei einem Infoabend irgendwie. Und der hatte da eine Fotoausstellung und hat Menschen mit Einschränkungen, die nicht immer, auch nicht unbedingt sichtbar waren oder sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeitend fotografiert. Und diese Fotoausstellung haben wir bei uns in die Praxis geholt, zum Beispiel zwischendurch. Und das ist total cool, was das mit den Klientinnen schon macht, wenn die diese Ausstellungsbeschreibung zum Beispiel durchlesen. Und es ist ganz klar, okay, und die gehen an den Fotos vorbei und sagen, wo hat derjenige denn eine Einschränkung? Ich sage, ja, man sieht es halt einfach auch nicht jedem an. Und die arbeiten tatsächlich da und da in der und der Firma, ja. Das ist ja cool. Also das ist so sehr mutmachend, und trotzdem ist klar, okay, über die Einrichtung haben wir auch schon auch Leute mit Alltag in ihrem Alltag, bei uns im Praxisalltag.
Das ist cool, das finde ich toll. Wir haben das anders gelöst. Ich hatte nur in den einen Zimmer Kunst an den Wänden. Mhm. Wir haben oben in der Praxis, wo wir ja eben doch noch funktionell leer sind, also wir haben auch da verändert, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber wir haben von einer ganz begabten Grafikerin, die hat uns Alltagsbilder rausgesucht, von allen Alltagssachen, was Menschen so machen. Das haben wir dann gekauft, diese Dateien. Also diese, und da haben schick mit unserem Logo und mit dem Spruch, sie schaffen ihren Alltag, auch wenn sie sich das noch nicht vorstellen können. Und dieses noch, das kommt aus dem Koop, weil da ist es mal ganz wichtig, sie schaffen es noch nicht.
Noch nicht.
Wenn wir die richtige Strategie haben, wenn wir den richtigen Plan haben, dann schaffen wir das. Ne? Mhm. Das ist so dieser Noch-Spruch. Ne? Und das finden die KlientInnen ganz toll, weil in jedem Raum, so haben wir das gelöst. Du hattest vorhin auch gesagt, bei euch sind so Räume auch so spezifiziert. Ist es so, mit wem gehen wir da hauptsächlich rein? Mhm. Und dafür haben wir die Hauptalltagssituation gemacht. Das heißt, da wo wir viel mit Kindern sind, da sind Hausaufgabensituationen, Kochsituationen mit der Familie, Spielsituationen. Ne, während so Räume mit so psychiatrischem Klientel, da habe ich, hab ich eine Frau am Schreibtisch, die völlig verzweifelt. So, ne, und solche Sachen. Und wir haben überall andere Bilder, haben ein bisschen, da haben wir ein bisschen Geld für gelassen, aber die kommen ganz toll an.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Cool. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Mhm. Wir haben jetzt schon eine Stunde geplaudert. Mega interessant. Ich glaube, krass, das hat einen guten Einblick gegeben und Zuhörende haben jetzt eine Idee davon, erstmal nochmal wieder klarer, was kann eigentlich Ergotherapie? Und auch unabhängig jetzt von der Therapeutin, die dort sitzt, sondern was kann auch schon die Umgebung für einen echt großen Einfluss haben auf das, wie wirksam die Therapie sein kann und wie es unseren Arbeitsalltag auch erleichtern kann. Deswegen würde ich mit dir auschecken.
Sehr gerne.
Und zwar die klassische Auscheckfrage und die Antwort interessiert mich bei dir sehr besonders, weil ich weiß, wie engagiert du bist und dass du schon auch viel Erfahrung hast, aber auch einfach ja als Dozentin unterwegs bist und da einen Einblick auch in viele Entwicklungen so hast. Deswegen die Auscheckfrage und ich bin gespannt auf deine Antwort. Wie stellst du dir die Ergotherapie in 15 Jahren vor?
Muss ich in Realität arbeiten oder in Wunschvorstellung?
Nö, wir wissen ja, also Realität, das wäre heute.
Also meine Wunschvorstellung wäre, dass genau die Ergotherapeutin, die arbeiten also dann evidenzbasiert und können deswegen mit dieser Evidenzbasierung und der Alltagsbasierung ganz schnell KlientInnen dazu verhelfen, irgendwie mit ihren Einschränkungen und ihrem Alltag irgendwie klarzukommen und die bedeutungsvollen Betätigungen so zu ihrer Zufriedenheit durchzuführen, trotz der Einschränkungen, die sie haben. Und dann wären wir auch in der medizinischen Hierarchie angesehener und wären wir auch dementsprechend vergütet für das, was wir eigentlich können. Mhm. Weil wir können ja eigentlich, fast zaubern, wenn wir das richtig machen.
Also es ist schon nah dran, ja.
Ne?
Es ist schon nah dran. Stefanie, ich danke dir sehr. Ich glaube, dass es ein sehr informativer, mutmachender, inspirierender Podcast geworden ist. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Macht euch auf den Weg. Schmeißt Sachen raus, macht die graue Tonne voll und geht los und geht ein bisschen euren Shoppinggelüsten nach und macht mehr Alltag oder bildet Alltag ab in euren Praxen.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.